Den heutigen Predigtext finden wir im 1. Timotheusbrief, im 5. Kapitel. Wir lesen die ersten 16 Verse. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern, in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig. Und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann.
Wir waren ja gestern im Männerkreis, im Männerfrühstück zusammen. Es war, Peter sagte das schon, eine wirklich gesegnete Gemeinschaft, nicht nur mit einem guten Frühstück, sondern auch die Bibelarbeit war sehr beeindruckend, auch für mich. Und dennoch habe ich gestern zu den Brüdern gesagt, in den letzten Monaten, wenn Gott, wenn sein Wort in besonderer Weise Gruppen oder Randgruppen oder Minderheiten in einer Gemeinde angesprochen hat, und hier besonders, wenn es um Frauen geht, dann war immer ich irgendwie dran mit dem Predigtthema, oder die Brüder haben mir diese Predigten lassen sie mich bewusst predigen, weil sie sich vielleicht nicht rantrauen, das ist eine Unterstellung. Also noch einmal, ich bin nicht frauenfeindlich und es ist halt Gottes Wort. Nun, ihr Lieben, wir haben gehört, dass wir Gäste und Freunde und Geschwister nun auch auf anderen Kontinenten begrüßen dürfen, wie jetzt in Nigeria und auch in anderen Städten, in Berlin. Und ich möchte von hier aus noch einmal einen Gruß aussenden an eine einzelne Person, eine Schwester in Christus, aber auch an eine kleine Glaubensgemeinschaft in Trittau. Es ist ja hier ganz in der Nähe von Hamburg, ich würde mal sagen so 40 Kilometer circa, Richtung Berliner Autobahn. Und von da hatte ich vor einigen Wochen einen Anruf, dass eine Schwester sich sehr freut, auch darüber, dass sie teilweise an den sonntäglichen Gemeinschaften von uns hier über den Livestream teilnehmen kann. Und deswegen wollen wir auch hier dann einmal einen besonderen Gruß nach Trittau senden. Nun, eine vom Herrn gesegnete und geistlich gesunde Gemeinde besteht nicht nur darin, dass eine Gemeinde besonders groß ist von der Anzahl her. Denn seitdem ich dem Herrn Jesus folge, habe ich größere Gemeinschaften kennengelernt, habe ich kleinere Gemeinschaften kennengelernt, Hausgemeinschaften, die so sehr vom Herrn gesegnet wurden, dass daraus große Gemeinden entstanden sind. Ich habe also vielerlei da bemerkt. Aber auf die Quantität, das heißt auf die Masse, kommt es nicht an, sondern es kommt auf die Ernsthaftigkeit an und dass wirklich zu einer gesegneten Gemeinde die verschiedenen Altersgruppierungen, die es so gibt, man spricht ja dann von den Kleinkindern, von den Teenagern, von den jungen Erwachsenen, dann von den Mittelalterlichen und dann von den Ü50 und dann von den Ü70. Das sind alles gemeint, das heißt, es sind alles Gruppen, die in eine Gemeinde hineingehören. Und jede soll gesegnet sein, jede soll auch dieses Persönliche, was Gott in ihr Leben hineingetan hat, soll mit in die Gemeinde eingebracht werden. Denn alle miteinander ergeben als lebendige Bausteine den Leib Christi. Und was in der Welt immer schwieriger wird, vielleicht hat es das immer schon gegeben, wahrscheinlich sogar, aber wir leben ja jetzt und mir fällt es besonders jetzt auf, dass es immer schwieriger wird, dass die verschiedenen Generationen vom Alter her, die verschiedenen Gruppen von Menschen aus den verschiedenen Altersgruppen, dass es ihnen immer schwieriger wird, miteinander zu leben. Und wenn ich von Miteinanderleben spreche, dann meine ich nicht nur in einem Haushalt leben oder nebeneinander auf der Straße hergehen, sondern Anteil zu nehmen am Leben des anderen. Das ist möglich, auch wenn einer, der zur sehr jungen Generation gehört und jemand gehört zur älteren Generation, ich sage jetzt mal zu U50 oder U70, dann ist das möglich. Und wir reden dabei eben nicht von der wie die Welt, von gleichen Hobbys, von gleichen Ansichten über Dinge, nein, sondern wir reden hier über eine Tatsache, dass alle den gleichen Heiligen Geist haben und dass dieser Heilige Geist die Basis ist, auf der wir eine wirklich gewinnbringende Gemeinschaft miteinander haben können, unabhängig von Alter, von Herkunft, von Geschlecht oder Nationalität. Nun, draußen in der Welt wird das Zusammenleben und vor allem auch die Akzeptanz und der Respekt der jüngeren Generation gegenüber den Älteren seit geraumer Zeit immer schwieriger. Das hat wirklich ein Stück weit mit Erziehung zu tun, das hat ein Stück weit auch mit Prägung in der Bildung zu tun, aber der Respekt gegenüber den Älteren geht mehr und mehr zurück. Eine Begebenheit, Daniel ist, glaube ich, hinten, oder wo ist er, unser Sohn? Irgendwo hinten. Bei der Jugend. Daniel ist auch schon ein paar Jährchen her, aber er war schon ein junger, erwachsener Mann und fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und geht in einen Bus. Und dann kam ein älterer Herr dazu und da waren dann so einige aus verschiedenen Generationen, aber auch eben von der jungen Generation. Und Daniel hat jetzt bewusst mal gewartet, ob da irgendeiner jetzt mal den Platz zum Beispiel anbietet. Hat keiner getan. Daniel hat es dann gemacht. Ist ja auch von mir erzogen. Daniel hat es dann gemacht. Und beim Rausgehen, als der alte Mann später dann rausging, klopfte er Daniel dann so auf die Schulter und sagte, weißt du, mein Junge, das ist heute schon etwas Besonderes, was du hier gerade getan hast. Und auf der einen Seite können wir uns jetzt sehr darüber freuen, dass das Daniel das getan hat. Auf der anderen Seite finde ich es unendlich traurig und beschämend, dass das ein alter Mann wirklich betonen muss, dass schon das Anbieten eines Sitzplatzes etwas Besonderes sei. Also das finde ich sehr, sehr bedenklich. Nun, in der Gemeinde sollte das wirklich ganz anders sein. Wenn das nicht so ist, das heißt, wenn das Zusammenleben zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen überhaupt nicht funktioniert, wirklich auf keiner Basis, dann stimmt etwas geistlich nicht in der Gemeinde. Dann ist nicht der Geist Gottes dort mächtig an den Herzen der Gemeindeglieder am Wirken. Denn der Geist Gottes ist es, der es auch regelt. Respekt, Anerkennung, Aber nicht nur einseitig, das heißt, dass die Jüngeren nur noch in allen Maßen Rücksicht zu nehmen haben auf ältere Geschwister. Nein, auch umgekehrt, dass auch ältere Geschwister durchaus einmal Verständnis und den Blick haben für manchmal eine andere Denkweise oder vielleicht auch so ein paar kleine Umgangsformen der jüngeren Generationen. Hier passt wirklich auch das Wort der Schrift, wenn es heißt die Liebe, nicht die menschliche falsche Liebe, die versucht alles unterm Teppich zu kehren, bis nichts mehr drunter passt und dann explodiert es. Nein, die Agape und die Liebe Gottes deckt dann auch eine Menge von vermeintlichen Sünden. Das heißt, was ich manchmal als Sünde denke, es könnte anders sein, deckt es zu. Da ist dieses Verständnis für den anderen, was der Herr in unseren Herzen wirkt und wo wir auch einmal über Dinge hinwegschauen, ohne jedes Mal gleich mit der Rasierklinge scharf zu schneiden. Nun, die Welt beurteilt Menschen bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich nach dem Leistungsprinzip. Gott hingegen bewertet das Leben eines Menschen überhaupt nicht nach dem Leistungsprinzip, weil egal was du tust, du wirst dadurch vor Gott nicht gerechter, noch erscheinst du dadurch vor Gott in einem besseren Bild. Du kannst alles, was du hast, geben und verkaufen und den Armen geben. Du kannst dann den Leib, wie die Bibel das sagt, verbrennen und versuchen, damit was zu bewirken. Es macht dich vor Gott nicht gerecht, sondern vor Gott macht dich gerecht der Glaube an Christus. Und vor allem, du wirst nicht nach Leistungsprinzip von Gott beurteilt, sondern nach der Treue und nach dem Gehorsam gegenüber seinem Wort. Dass das, was er dir durch sein Wort mitteilt, auf so vielfältige Weise, dass du das in deinem Leben umsetzt, dass du es annimmst und dass du es umsetzt. Und zwar nicht erst nach irgendwelchen Fristen oder Zeiten, die du setzt, sondern sofort. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, wenn wir in der Schrift davon hören, dass Gott mit Menschen geredet hat, dass Gott bei Menschen etwas bewirken wollte, er ihnen Aufträge gegeben hat, dann haben sie es immer sofort getan. Und nicht erst, wenn sie dazu bereit waren oder wenn sich verschiedene Dinge erst einmal geordnet oder geregelt hatten. Nein, sofort. Und du wirst merken, wenn du das tust, wenn Gott zu dir redet, Gott redet immer. Wenn Gott zu dir redet, tu es sofort. Und du wirst merken, welcher Segen damit verbunden ist. Nun, die Erfahrungen, zum Beispiel der älteren Generationen, so sieht es aus, bringen doch in der heutigen Zeit den Jüngeren überhaupt keine Vorteile mehr. Sieht ja manchmal so aus. Die Welt hat sich in rasantem Tempo verändert und sie wird sich auch in rasantem Tempo weiter verändern. Das ist so. Und ich habe so den Eindruck in dieser Welt, dass ältere Menschen und ihre Erfahrungen, die werden nicht mehr als etwas Wertvolles angesehen, sondern sie werden immer mehr zu einer Last. Ja, so will es uns ja auch die Welt verkaufen. Wenn du nichts mehr leisten kannst, dann brauchen wir dich halt nicht mehr. In Zukunft werden viele Menschen von Maschinen ersetzt werden. Nun, bei Gott ist es anders. Bei Gott bist und bleibst du etwas Auserwähltes, etwas Kostbares, etwas Einzigartiges. Er hat dich geschaffen. Und solange du atmest, hat Gott Interesse an dir. Und darüber hinaus natürlich auch, durch den Glauben an Christus hast du ewiges Leben. Aber ich meine zur Erdenzeit. Solange du atmest, hat Gott Interesse an dir. Er will für dich da sein, er will dir nahe sein. Und er beurteilt dich nicht nach dem Leistungsprinzip. Denn alles, was er möchte, dass du tust, das bereitet er zuvor denen, ja, ihr kennt das Wort aus dem Römerbrief. Er bereitet vor und du brauchst nur das zu tun, was er dir aufträgt. Nun, wenn wir noch einmal zurück kurz gehen auf das Ältere und ihre Erfahrungen eher eine Last als eine Hilfe sind, dann mag das rein weltlich betrachtet richtig sein, aber in der Gemeinde des Herrn, geht es da um die Welt? Nein, da geht es um geistliche Dinge. Und deswegen gilt hier ein ganz anderer Maßstab als in der Welt. Und wir müssen auch leider sagen, dass Gott es uns durch sein Wort so sagt. Aber in vielen großen Kirchen oder in vielen Gemeinden ist das auch nicht mehr so. In der Gemeinde geht es nicht um Weltliches, sondern es geht um geistliche Dinge. Und wenn wir uns den Hebräerbrief anschauen, 13, Vers 8, wir hatten ja vor einiger Zeit auch eine Predigtreihe darüber, dann steht dort im Hebräer 13, Vers 8, könnt ihr euch, das ist auch, es gibt so einige Verse, die sollte man auswendig kennen. Und diesen, finde ich, gehört auch dazu. In Hebräer 13, Vers 8 steht nämlich, dass der Herr Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, Gott und sein Wort ist immer dasselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in jeglicher Zukunft, die es noch gibt. Unveränderlich. Es hat auch immer die gleiche Gültigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ihr Lieben, sind geistliche Erfahrungswerte, die gerade auch die älteren Geschwister gemacht haben, so unendlich wichtig, dass sie diese geistlichen Erfahrungswerte an die jüngere Generation weitergeben, aber dass wiederum auch die jüngere Generation wirklich Interesse daran hat, diese geistlichen Erfahrungen, die die ältere Generation mit Gott gemacht hat, sich anzuhören, auch davon zu profitieren. Und wenn es wirklich vom Geist gewirkte Erfahrungen waren, die die ältere Generation machen durfte, dann wird es zum Segen werden für die jüngere Generation. Denn es ist ein und derselbe Geist, der dort gewirkt hat und der auch heute wirkt. Und das ist die Basis, auf der wir miteinander in der Gemeinde leben und umgehen. Durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und es ist auch immer wieder ein besonders schöner Zug, wenn Jüngere bereit sind, ein wenig mehr Rücksicht auf die ältere Generation zu nehmen. Nicht, weil diese alles richtig macht, ganz bestimmt nicht, aber eben doch aus Respekt und Anerkennung ihrer langjährigen Nachfolge und Hingabe an den Herrn Jesus. Andersherum soll das natürlich kein Freibrief für die ältere Generation sein, die Jüngeren in irgendeiner Art und Weise zu knechten. Auch wenn es um die Berufung von Brüdern geht, in den, ich möchte mal sagen, gehobenen Dienst, dann ist das Verhalten und der Umgang gegenüber den verschiedenen Generationen ein ganz wichtiger, ja, ich möchte so sagen, ein ausschlaggebender Aspekt, um Brüder in den höheren Dienst zu berufen. Dass man, wenn Gott ganz klar auch darüber spricht, dass er einen die Augen öffnet, dass die jüngeren Brüder wirklich auch von Gott durch seinen Geist diese Sensibilität haben und einen guten Zugang haben zu den verschiedenen Generationen innerhalb einer Gemeinde. Nun, Paulus weist hier in unserem Text seinen geistlichen Sohn Timotheus an, dass wenn ältere Brüder gesündigt haben, es geht ja hier nicht darum, einfach nur, wenn wir noch einmal in den Text zurückgehen, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, jüngere wie Brüder und so weiter. Es geht ja hier nicht nur um dieses guten Tag, wie geht's dir? Nein, es geht darum, wenn wirklich etwas passiert, was vor Gott nicht recht ist, wenn das auch die ältere Generation betrifft und die jüngeren bekommen das mit oder sie werden auch von Gott innerlich angeleitet, dann auf die älteren Geschwister zuzugehen und sie auf diesen Umstand hinzuweisen. Nun, der Text macht das ganz deutlich und lässt auch keinen Freiraum für irgendwelche Spekulationen dazwischen, sondern der Text macht uns ganz klar, dass wenn ältere Brüder gesündigt haben und jüngere Brüder sie dann keinesfalls hart anfassen, hart angreifen sollten deswegen. Man sollte bei ihnen, man könnte auch sagen, so nicht so mit der Tür ins Haus fallen, sondern es ist vor Gott ganz wichtig, mit älteren Brüdern, aber wir können das gerne auch nicht nur auf ältere Brüder, sondern auf ältere Geschwister überhaupt übertragen, in einer respektvollen Art und Weise über das Geschehene zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir werden das im Zusammenleben miteinander auch immer wieder untereinander erkennen, wenn ich, oder ich sag mal dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, kommt es auch wieder zurück. Es kommt schon darauf an, wie ich auf jemanden zugehe und das Gespräch mit ihm suche. Ob er gleich den Eindruck hat, ich will ihn niedermachen, ich will ihn mit dem geistlichen Knüppel verprügeln, oder ob er wirklich davon überzeugt ist, er spürt mir ab, dass mir aus einem geliebten Herzen heraus etwas daran liegt, dass in seinem Leben etwas zu korrigieren ist. Das wird der andere schon merken. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ich so einen Schritt oder wenn ich so ein Gespräch suche, es zuvor mit dem Herrn abzusprechen, dass dieses Gespräch ja jetzt dran ist und dass der Herr doch dieses Gespräch leiten möchte und vor allem auch nicht nur die richtigen Worte, sondern eben auch die richtige Tonart gibt mit dem älteren Bruder oder Schwester, über ein Fehlverhalten, über Sünde zu sprechen. Sünde bleibt Sünde, auch in hohem Alter, aber dennoch verlangt der Herr besonders auch von den leitenden Brüdern einer Gemeinde, aber nicht nur ausschließlich von ihnen, ein besonders sensibles, ein feinfühliges und respektvolles Vorgehen in solchen Angelegenheiten. Und das ist auch nicht nur die persönliche Meinung von Paulus, denn wenn es um so spezielle Phasen, wenn es um so spezielle Abschnitte in der Schrift geht, dann gibt es ja die Bibelkritiker und die liberalen Theologen, die dann gerne sagen, ja, aber das war ja Paulus persönliche Meinung. Nun, ihr Lieben, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, dann kann ich hier gleich meinen Amen sprechen und von der Kanzel gehen. Jegliche Schrift lesen wir im gleichen Timotheusbrief, ist eingegeben zur Belehrung und so weiter und so weiter. Na, natürlich ist in jeder Predigt, auch hier in diesem Absatz, sind natürlich persönliche Überzeugungen, Erkenntnisse von Paulus mit inbegriffen, so wie es auch bei jedem Prediger der Fall ist. Aber es ist doch vom Geist Gottes gesteuert. Und Gott wollte, dass das so in dieser Form aufgeschrieben wird für alle Generationen hindurch und natürlich auch für uns heute. Und deswegen, es ist nicht die Meinung von Paulus, sondern es ist Gottes Wille, dass wir uns hierüber wirklich auch Gedanken machen. Und ich bin sicher, dass dieser Rat, den Paulus Timotheus hier gibt, der ist auch nicht seiner persönlichen Überzeugung, das haben wir nun gerade geklärt, entsprungen, sondern er hat das aus dem Alten Testament, hat er hier wirklich seine Bestätigung erhalten, dass es so richtig ist. Er hat es aus dem Alten Testament. Wir müssen immer schauen, Paulus, Petrus, die Apostel, hatten nicht die 66 Bücher der Bibel, die wir heute haben, sondern sie konnten ja nur Bezug nehmen auf das Alte Testament und sagen, schaut mal, so hat es Gott dort schon bestimmt. So soll es geschehen. Und dann für die nachfolgenden Generationen Altes und Neues Testament. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir mal schauen, 3. Mose 19, 32, da heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Das ist doch eine deutliche Aussage. Ja? Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Das heißt, nicht nur den Platz anbieten, das wäre zu einfach. Sondern es geht hier um eine gewisse Art von Respekt, von Ehrerbietung. Das hat Gott so angeordnet. Und versteht ihr, jede Sünde, jeder Ungehorsam, jedes Nichterfüllen von dem, was Gott in seinem Wort anordnet, ist erst in zweiter Linie Sünde gegen den Menschen. In erster Linie ist es immer Fehlverhalten, Sünde gegen Gott. Und wir wollen doch nicht gegen Gott sündigen. Also ich möchte es zumindest nicht. Eine weitere Stelle aus Hiob 32, die Verse 4 und 6. Elihu ist eigentlich der vierte in diesem Bund. Es waren ja drei, die mit Hiob hauptsächlich dort saßen und die mit ihm gelitten und die Gespräche hatten. Und Elihu ist der vierte, der später dazu kam. Elihu aber hatte mit seiner Rede an Hiob gewartet, denn jene, das heißt, Hiob und die anderen drei Brüder waren älter als er. Das heißt, er hat auch da in dieser Situation, in der es um Leben und Tod ging, den Respekt, ich möchte mal sagen, dieses Geistliche hat er, dieses wichtige Geistliche hat er auch hier bewahrt. Und in Vers 6, und Elihu, der Sohn Barachels, der Busita, ergriff das Wort und sprach, jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau. Darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen zu verkünden. Schaut mal, das ist so, dass er gesagt hat, Brüder, Gott hat mir eine Erkenntnis gegeben. Und ich bin auch aufgefordert, sie euch zu sagen. Aber ich hatte Angst, wirklich euch hier zu nahe zu kommen, weil ihr seid doch die Älteren, eigentlich die reiferen Brüder. Es ist doch eigentlich nicht richtig, dass der Jüngere den Älteren sozusagen Erkenntnisse vermitteln soll. Ne? Da hat er sich gescheut. Wisst ihr, und das ist so die richtige Herzenshaltung, dass wir wirklich auch immer sagen, Herr, wir sind gar nicht in der Lage. Du durch uns, Herr Jesus, musst das tun. Und wir brauchen wirklich diese Sensibilität von dir, um den Menschen dann hier klarzumachen, dass etwas völlig in Unordnung in ihrem Leben geraten ist. Völlig dann unabhängig, welchem Alter sie sind. Und besonders ältere Geschwister sollten eben deutlich spüren, dass es den Jüngeren um eine wirkliche, echte Hilfe für sie geht. Aber hierzu bedarf es bei allen Beteiligten der wahren Demut und der klaren Führung durch Gottes Geist. Da ist ja, und das ist ja auch bekannt, desto älter ein Mensch wird, einen alten Baum kann man nur noch schwer bis gar nicht verpflanzen, heißt ja ein menschliches Sprichwort. Das wird schon schwer. Oder es ist deutlich schwieriger bei einem Menschen, der im Alter fortgeschritten ist, noch etwas zu verändern oder zu korrigieren, wie bei den Jüngeren. Und dennoch, wenn du es im Auftrag und in der Vollmacht und vor allem in der Liebe des Herrn tust, dann wirst du gehört werden. Und Gott kann auch schon das etwas ältere Herz noch wieder zum Gehorsam gegenüber ihm und seinem Wort bringen. Wenn wir uns einmal Galater 6 Vers 1 anschauen, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Versteht ihr? Immer wieder dieses Sanftmütige. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, wenn ein Mensch gesündigt hat, wenn das geistliche Leben in Unordnung geraten ist und dieser Mensch ein wirklich wiedergeborener Christ ist, dann weiß er um seine Situation und er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, denn Gottes Geist bringt eine heilige Unruhe über ihn. Und jetzt ist es wirklich nur in ganz außergewöhnlich seltenen Fällen notwendig, dass man mit einer Schärfe, mit einem gewissen Druck dann auf Geschwister zugeht. Aber in den allermeisten Fällen ist immer jetzt die Sanftmut gefragt, in der ich auf jemanden zugehe. Wie gesagt, nicht die Sünde verschönern oder verharmlosen, aber er hat doch schon Seelennot, er hat doch schon Schmerzen. Manchmal geht es so weit, dass sogar organisch, dass sogar körperlich schon Gottes Züchtigung eingetreten ist. Und da müssen wir dann nicht noch mit dem geistlichen Knüppel eins oben drauf geben, sondern wirklich doch in Sanftmut und in der christlichen, in der Liebe des Heilands auf den Bruder, auf die Schwester wirklich zugehen. Nun, Paulus kommt jetzt, und das finden wir so in der Schrift eigentlich nicht so häufig. Das waren eigentlich jetzt die beiden ersten Verse. Ich gehe jetzt keine Vers-für-Vers-Auslegung durch, braucht ihr keine Angst haben. Aber das waren die ersten beiden Verse, um denen es jetzt um das Alter, ältere Brüder und um ältere Geschwister, das heißt, das Respekt vor dem Alter überhaupt ging. Und jetzt die nächsten 14 Verse kümmert sich Paulus um eine Randgruppe in der Gemeinde, nämlich um Witwen. Nun, wir wissen, Witwen, wenn wir das einmal googeln, dann wissen wir, es ist eine Frau, deren Mann verstorben ist. Es ist keine ledige Frau oder es ist einfach eine Frau, die verheiratet war und deren Mann verstorben ist. Und jetzt müssen wir, die Bibel ist ja immer ein Stück weit auch jüdisch. Jetzt müssen wir auch wieder sehen, das Jüdische in der Schrift und vor allem auch in welchem Zeitraum dieses geschrieben wurde. nicht, ich weiß, was ich gesagt habe. Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist immer der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber in der Auslegung muss man das schon ein bisschen mitbedenken, in welche Zeit konkret etwas auch hineingesprochen wurde. Und es war damals nun so, dass es gerade im Judentum relativ einfach war, sich seiner Ehefrau zu entledigen. Das hört sich jetzt hart an, aber so muss man das schon bald sagen. Da war das möglich, durch ein kleinstes Vergehen ihr einen Scheidebrief zu schreiben. Das wollte Gott nicht. Das hat der Herr Jesus in einigen Aussagen auch ganz deutlich gemacht. Aber es ging eben darum, dass die Frau durch den Mann sozusagen eine gewisse Sicherheit hatte, innerhalb auch der ehelichen Gemeinschaft. Und wenn der Mann jetzt, also nicht nur, wenn die Frau jetzt geschieden wurde, sondern wenn der Mann verstarb und eine Witwe kinderlos dann war, dann hatte diese Frau ein echtes Versorgungsproblem. Dann war nicht klar, wer muss dann nun für sie sorgen. Und deswegen, das war auch damals schon in den Gemeinden, war das ein Problem. Wir wissen das, dass in jüdischen Gemeinden und in Gemeinden, die hauptsächlich von Heidenchristen besucht wurden, da gab es auch schon Konflikte, dass die einen meinten, ihre Witwen würden bevorzugt werden und die anderen würden vernachlässigt werden. Das war also ein Thema. Aber das muss wirklich kein Thema sein. Und deswegen war es Gott wichtig, über Paulus ganz klipp und klar herauszustellen, wo fängt oder inwieweit ist eine Gemeinde für die Witwen, überhaupt auch für Geschwister, die in Not geraten sind, verantwortlich, bis wohin und wo nicht und wann schon mal gar nicht. Das ist hier ganz klar geklärt. Und deswegen, auf solche Dinge können wir uns dann auch berufen, haben wir auch teilweise in unsere Gemeindeordnung ja mit einbezogen, wie weit wir da gehen, wobei niemand soll verhungern oder unbekleidet durch die Gegend laufen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht um die grundsätzliche Versorgung. Nun, ältere Frauen, ist der Rat von Paulus an Timotheus, soll er wie Mütter, wir waren ja vorhin bei, oder ich gehe nochmal ganz, ganz kurz zurück, ältere Frauen soll er wie Mütter und junge Frauen wie Schwestern ermahnen. Und eine Mutter, das wissen wir, ist ja schon das Kostbarste auf Erden, was ein Mensch haben kann. Und wie wertvoll eine Mutter ist. Leider muss ich das so sagen, oftmals verstehen wir das erst, wenn sie nicht mehr da ist. Dann wissen wir erst, wie kostbar eine Mutter ist. Leider wissen wir das oft erst, wenn sie nicht mehr da ist oder nicht mehr zu erreichen ist. Und deswegen, eine Mutter bleibt immer eine Mutter, auch wenn sie nicht sündlos ist. Und wisst ihr, eine Mutter ist schon da, von daher etwas Besonderes, dass sie ihr Leben, wenn sie dich, wenn sie uns auf diese Welt gebracht hat, hat sie ihr Leben dabei riskiert. Und wir dürfen nie vergessen, und deswegen ist es Gott auch so wichtig, er hat den Eltern, er hat Mann und Frau ein Stück Schöpfungskraft mit übergeben. Und das ist eine gegenseitige Verantwortung, die dann bleibt bis zum irdischen Tod. Nun, eine Mutter ist immer was Besonderes und deswegen geht mit euren Müttern auch wirklich in der richtigen Art und Weise um. Und auch jüngere Schwestern soll Timotheus bei Sünde oder einem geistlich unzureichenden Lebenswandel wie eine leibliche Schwester, er soll wie eine leibliche Schwester mit ihnen dann umgehen, das Beste für sie suchen, sie aber auch sie ermahnen und zurechtweisen. Auf jeden Fall, und das können wir in dem Text, das müsst ihr nochmal auch selber lesen, auf jeden Fall soll er aufpassen, dass auch gerade bei jüngeren Schwestern nicht der Frauenbonus ins Spiel kommt. Ja? Das heißt, in irgendeiner Form etwas Erotisches oder was auch immer. Ihr mögt jetzt da vielleicht innerlich drüber schmunzeln, aber mir ist das nicht mehr die letzten Jahre, aber davor sehr häufig begegnet, oder häufiger, als man es sich denken kann, dass ein sogenannter Frauenbonus ins Spiel kommen sollte. Und wo ich dann gesagt habe, tut mir leid, bei mir gibt es diesen Bonus nicht. Und das kam nicht so gut an. Paulus sagt jetzt zu Timotheus, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Da habe ich erst nochmal, ich habe mir ein paar Mal durchgelesen, diesen Satz. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Nun, die Frage ist, gibt es denn da auch falsche Witwen? Also ich weiß, dass es schwarze Witwen gibt. Und die sind tödlich. Kennt ihr, ne? Die Spinne, schwarze Witwe. Aber wenn die Bibel über geistlich Lebendige, das heißt, das ist erstmal ganz wichtig, ob wir über Witwen sprechen, die wiedergeboren sind aus dem Geist Gottes, oder Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Denn da spricht der Apostel über geistlich Lebende und geistlich Tote. Also wenn die Bibel über Witwen spricht, dann bezieht sich das wirklich auf Frauen. Dann bezieht sich das um Frauen, die wirklich aus dem Geist Gottes heraus wiedergeboren sind. Und auch im Alten Testament hatte das Volk Israel und später auch die Gemeinde den Auftrag, sich um diese Witwen zu kümmern. Können wir auch einmal lesen, 2. Mose 22, 21 bis 23. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Versteht ihr, das ist Gott, der das hier sagt. Der sagt also, wenn ihr mit Witwen und Waisen in einer schlechten Art und Weise umgeht, sagt er, dann wird Gott dafür sorgen, dass ihr selber diese Erfahrung machen werdet, was das bedeutet. Oder vielmehr eure Frauen und Kinder werden dann diese Erfahrung machen, was es bedeutet, in einer falschen Art und Weise, wenn man mit ihnen umgeht. Das ist also, wir könnten schon sagen, eine Androhung. Jesaja 1,17, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Das sind deutliche Anordnungen, die Gott hier gegeben hat. Und das auch ungefähr wieder 500 Jahre später, als wir das eben gelesen haben. Also das ist schon ein Thema für Witwen, aber nicht nur für Witwen, sondern auch eben für Menschen, für bedürftige Menschen, die nicht selber in der Lage sind, mehr sich zu versorgen, sie zu versorgen innerhalb der Gemeinde. Psalm 68, Vers 6, ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Also Gott nimmt sich ihrer auch persönlich an. Und noch einmal, Gott braucht uns nicht. Er braucht uns nicht. Aber er hat es dennoch so entschieden, dass er es möchte, dass wir sozusagen sein verlängerter Arm sind, um seinen Willen umzusetzen in dieser Welt, in der Gemeinde, untereinander als Geschwister. Gott möchte schon, dass sich die Gemeinde um die Bedürfnisse der Witwen und der wirklich Bedürftigen kümmert, aber besonders eben für auch eine Frau, die eigentlich durch ihren Ehemann versorgt gewesen ist und jetzt plötzlich riss das ab, jetzt plötzlich reißt das ab, dann sind wir schon als Gemeinde da in der Pflicht, diese Schwester ein Stück weit aufzufangen und zu sagen, so pass mal auf, da ist ja jetzt einiges bei dir weggebrochen. Wie sieht es denn mit deiner Versorgung überhaupt aus? Das ist jetzt wirklich die Pflicht auch der Gemeinde. Und es ist aber auch ein Stück weit natürlich eine Einstellung des Herzens der Einsamen oder auch der Witwe selber, wie sie nun mit dieser neuen Lebenssituation, wie sie umgeht. Und jeder, der schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie schwer es ist, loszulassen. Und auch wenn wir wissen, sie sind im Himmel, also wenn sie gläubig waren, dann freuen wir uns für sie, absolut. Und dennoch ist unser Fleisch, unser Menschsein, hat Trauer, empfindet Schmerz, empfindet Verlust. Das ist so und das ist auch keine Sünde. Aber die Ehe, ihr Lieben, das wollen wir hier auch noch einmal sagen, ist die engste Verbindung zwischen zwei, die engste irdische Verbindung zwischen zwei Menschen, die sogar über die Verbindung von Eltern und Kindern hinausgeht. Denn die zwei werden eins sein. Das ist die engste Verbindung. Und doch, ihr Lieben, wollen wir auch nicht vergessen, dass selbst jede Ehe nur irdisch ist und sie auch dann aufgelöst wird. Im Himmel dann, beim Herrn, da gelten ja andere Dinge. Da möchte ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Nun, wir haben da auch Beispiele in der Schrift. In Markus 12 zum Beispiel sehen wir, wie der Herr ganz bewusst mit seinen Jüngern im Tempel ist und er beobachtet so, was die Leute so in die Opferkästen eintun. Und da waren welche bei, die haben mächtige Summen an Geld da reingeschmissen. Aber es heißt ausdrücklich, und wenn wir glauben, dass der Herr Jesus Gott ist, dann weiß er alles, weil er hat es den Jüngern ja auch gesagt, dass das eine arme Witwe auch noch war, die da zwei Schärflein, wir würden heute sagen, keine Ahnung, 2 Cent, 20 Cent, keine Ahnung, reingeworfen hat. Und er sagt, die hat am meisten von allen reingetan. Warum? Weil sie nicht mehr hatte. Und was hat diese Witwe, ich habe oft darüber nachgedacht, was wird sie beschäftigt haben? Wenn wir einmal sehen, der Herr Jesus, bei der Speisung der 5000, da geht er hin, wäre es ihm was Kleines gewesen, er hat gesagt, so, dann faltet mal alle schön die Hände, senkt den Kopf, schließt die Augen, und wenn er sie wieder aufmacht, ist für alle genug zu essen da. Kein Problem, das hat der Herr machen können. Nein, aber er bezieht doch immer uns und vor allem den Glauben der Menschen mit ein. Darum sagt er zu den Jüngern, wie viel, was habt ihr denn da an Essen? Ja, 2 Brote und 5 Fische, oder? Oder waren das 5 Brote und 2 Fische? Es waren, wenn ich es richtig hätte, waren es 2 Brote und 5 Fische. Aber wir können das nachher mal nachschlagen. Es ist ganz wichtig zu wissen, auch über Zahlen so ein bisschen Bescheid zu wissen. So, auf jeden Fall ist es so, der Herr Jesus, er bezieht uns mit ein. Er lässt sich das geben, spricht das Dankgebet darüber und sagt da, jetzt teilt aus. Und wie viel blieb über? 12 Körbe blieben über. Versteht ihr? Und diese Witwe, die dort vor dem Opferkasten war, die sagt, das, was ihr hier habt, das langt nicht zum Leben und zum Sterben. Jetzt übertrieben, also das langt hinten und vorne nicht. Und hat gesagt, weißt du was, Herr, ich gebe es dir alle, ich lege mich ganz in deine Hand. Und das war das, wo der Herr Jesus gesagt hat, schaut mal, das ist das, was ich verlange. Gebt euch in meine Hand und ich werde euch versorgen. Wie er das dann macht, ob er sie in eine Gemeinde gebracht hätte und sie wurde über die Gemeinde versorgt oder was auch immer, sie wurde auf jeden Fall versorgt. Und dieser Frau wurde in besonderer Weise gedacht, sie ist Teil der Evangelien geworden. Ganz wichtig. Und auch im Lukas 7 sehen wir, wie der Herr sich in ganz besonderer Weise um die Not einer Witwe annimmt, der Not einer Witwe annimmt, die nach dem Tod ihres Mannes nun auch noch ihren Sohn verloren hat. Auch da greift der Herr Jesus ein. Ja? Nun, solche Menschen waren in der Vergangenheit einfach mittellos und darauf bezieht sich nun wirklich die Aussage, wenn die Bibel über verwitwet spricht oder über Witwen spricht oder über Menschen spricht, die versorgt werden sollen durch die Gemeinde. Diese wirklichen Witwen sind Frauen, die von heute auf morgen allein und mittellos dastehen und die sind auf die Hilfe der Geschwister einfach angewiesen. Aber nicht jede Witwe ist automatisch allein und verlassen und dazu auch noch mittellos. Das müssen wir von Fall zu Fall, müssen wir das wirklich, wir müssen immer das Ganze sehen. Wenn eine Witwe noch Familie hat, das sagt der Text eindeutig, wenn eine Witwe noch Familie hat, dann obliegt es in erster Linie der Familie, für die Witwe einzustehen, ihr zu helfen und sie zu versorgen, wenn es ihr nun selbstständig nicht mehr möglich ist. Und erst wenn eine Witwe keine Familie hat, die sich um sie kümmert, oder die Familie sich weigert, ihr zu helfen, dann ist die Gemeinde in der Pflicht, sich der ganzheitlichen Not der Witwe anzunehmen. Versteht ihr? Und das ist auch wichtig, dass Geschwister da diese richtige Reihenfolge einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist an dieser Stelle auch von mir ein ganz eindringlicher Appell, nicht nur an gottesfürchtige Menschen, sondern auch an den größten Atheisten ist jetzt dieser Appell gerichtet. Ob es nun gerne hört oder nicht, es entspricht der Tatsache, dass Kinder, Peter hat das schon deutlich angesprochen in der Einleitung, dass Kinder und Enkelkinder in der Schuld derer stehen, die euch durch Gottes Willen das Leben auf dieser Erde zumindest zum Teil mitgeschenkt haben. Und auch wenn sie oftmals wirklich große Fehlentscheidungen getroffen haben und wenn es Streitigkeiten gab, an denen sie verantwortlich waren, Vater, Mutter und Großeltern, dann bleiben sie trotzdem die Eltern und sie bleiben die Großeltern. Und wir wollen dabei auch nicht vergessen, die Großeltern, denn auch hier ist das Wort Eltern inbegriffen. Es ist zwar nicht so direkt wie die Eltern, aber indirekt schon. Und es obliegt euch, für eure Altgewordenen, für eure Schwachen, für eure Kranken zu sorgen. Tut ihr es nicht, versündigt ihr euch vor Gott. Und jetzt müssen wir doch, wenn wir darüber reden, auch ganz klar reden. Genau das sollte so im Laufe der Zeit verhindert werden. Dieses Versorgen auch der älteren Generation. Genauso ist das Ganze aufgebaut worden mit den hohen Kosten, dass heute beide arbeiten müssen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Vater und Mutter müssen arbeiten. Da ist gar keine Zeit mehr, sich um die Älteren zu kümmern und so weiter. Das ist alles so gesteuert. Da ist ein ganzheitlicher Plan dahinter. Nun, wenn es nun tatsächlich so ist, dass beide arbeiten müssen, um den aktuellen Lebensstandard oder das aktuelle Leben zu finanzieren und man sich dadurch nicht mehr um Vater und Mutter in der Weise kümmern kann. Ich fahre jetzt mal ein Stück zurück und sage nicht einmal, wie es die Bibel sagt, aber wie es dein Gewissen dir aufträgt, ist das dann Sünde? Nun, ein anderer Weg ist zumindest dann der, dass du dafür sorgst, dass dein Vater, deine Mutter oder deine Großeltern in einem vernünftigen Seniorenheim untergebracht wird, dass, wenn es euch auch finanziell vielleicht nicht ihr in der Lage seid, das zu finanzieren, dass ihr aber alle Hebel in Bewegung setzt, dass ihr auch durch staatliche Hilfen und Unterstützung eine würdige Unterbringung für eure Eltern besorgt. Das ist wirklich eure Pflicht. Und damit soll es dann auch Genüge getan sein. Aber dann geht es ein Stück weiter. Wisst ihr, die Menschen, die allein sind und die in Not sind und die Menschen, die dürstet es doch nach der Gemeinschaft. Sie wollen eigentlich gar nicht unser Geld oder sie wollen gar nicht irgendwelche Pralinen, sondern sie wollen unsere Zeit, sie wollen unsere Zuwendung. Wisst ihr, ich kann mich heute, wo ich selber Großvater bin, viel besser da reinversetzen, dass mein Großvater sich gefreut hätte, wenn wir ihn öfter noch mal in Gespräche einbezogen hätten, die er vielleicht nicht verstanden hätte, aber dass wir ihm zumindest das Gefühl gegeben hätten, ja, du weißt, worüber wir reden oder du weißt, worum es geht und sag uns deine Meinung dazu. Das hätte ihn gefreut, aber wir haben es nicht getan. Heute weiß ich das. Und ich weiß es, eben auch, als es uns nicht mehr möglich war, das hat ja hauptsächlich meine Frau und meine Tochter getan, meine Mutter zu Hause zu versorgen, mussten wir sie ja auch aufs Seniorenheim bringen und ich weiß das, es hat sich mir tief eingebrannt nach, es waren so ungefähr 6-8 Wochen. Da sagte sie zu mir, ich war alleine bei ihr, und da sagte sie zu mir, auf unsere Sprache, Tata lämmern doch kai wie. Das heißt so viel wie, mein Sohn, hol mich doch hier raus. Es ging nicht. Aber was ging, das war zu beten. Und Gott erhörte dieses Gebet. Es war nämlich nicht mehr wie gute 2 Monate, dann hat er sie in die Ewigkeit abgerufen. Das war ein großes Geschenk. Nun Gott ist das so wichtig, Peter hat das vorhin auch nochmal gesagt, Gott ist das ein so wichtiger Aspekt, dass er das sogar als ewiges Gebot für das Volk Israel, aber eben auch für alle wiedergeborenen Christen, eigentlich für die gesamte Menschheit, niedergeschrieben hat. Und wir müssen sehen, die 10 Gebote hat Gott mit dem eigenen Finger auf die Tafeln geschrieben. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und nie Wiederkommendes. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wenn wir es ganz genau übersetzen, geht es hier nicht um die Länge des Lebens, sondern dass es dir gut geht in deinem Leben. Das heißt, dass du eine gesunde Beziehung zu deinem Gott hast. Das ist die wirkliche Übersetzung, so wie es übersetzt werden sollte. Das heißt also auch, wie wir mit unseren Eltern, wie wir mit Alten, mit Schwachen, mit Witwen umgehen, hat auch Auswirkungen auf unser persönlich geistliches Verhältnis zu unserem Vater im Himmel. Das ist ganz wichtig. Du kannst noch so einen Heiligenschein tragen. Du kannst noch so sehr missionieren, die ganze Welt. Achtest du nicht auf deinen Vater und deine Mutter und deine Familie, dann hast du ein Problem mit Gott. Und es kommt auch nicht darauf an, dass du dieses Elternhaus hattest, wo alles am Schnürchen lief, wo alles nach deinem Willen geschehen ist, wo alles nur Zuckerlecken war. Nein, das gilt auch für die Eltern, die riesengroße Fehler gemacht haben. Das gilt auch für die Eltern, die so starke Verfehlungen hatten, dass die Kinder dadurch vielleicht eine schreckliche Jugend oder Kindheit hatten. Und du wirst es nicht können ohne Gott. Aber wenn Gottes Geist in dir mächtig ist, dann wird er dir zeigen, dass du ihn darum bitten sollst, dass bevor du in andere Länder gehst und missionierst, dir erstmal von ihm die Gnade schenken lässt, wenn du schon deinen Feinden vergeben sollst, deiner Familie zu vergeben. Nun, in Vers 8 lesen wir hier, dass wenn wir die Versorgung unserer Familie vernachlässigen, wir den Namen des Herrn Jesus Christus verleugnen und Gott solches Verhalten noch viel strenger bewertet als das von Gottes Leugnern. Ganz eindeutig, können wir hier nochmal lesen. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger, so bewertet Gott das. Es geht jetzt nicht darum, mit der Brechstange versuchen, in der Familie Friede, Freude, Eierkuchen zu schaffen. Aber es liegt an erster Linie daran, soweit es an dir liegt, dass es dir ein ernstes Herzensanliegen ist, dass Gott Gnade schenkt, dass dieses Familienleben wieder in Bahnen kommt, die Bibel uns nennt. Das ist ganz, ganz wichtig, ob es dein Herzensbestreben ist und ob es dein aufrichtiges Gebet ist, das Gott es tut. Wir wissen heute, wir können immer an zwei Seiten beten. David konnte auch für den Tod seiner Feinde beten. Wir tun das heute nicht mehr. Nun, wenn wir in unserem Text über die Vereinsamung von Witwen lesen, dann geht es dabei auch nicht um ein tageweise Alleinsein oder einmal um eine längere Phase des Alleinseins, sondern es geht um das kontinuierliche Alleinsein. Auch da ist die ältere Generation jetzt, wenn sie auch gerade gläubig ist, gefragt. Aber nicht nur gläubig. Verlangt auch nicht mehr von euren Kindern und Enkelkindern, als sie tatsächlich tun können. Das ist so mit dem Alter, dass auch mal ein Tag oder ein paar Tage des Alleinseins einfach dran sind, weil es nicht anders geht. Aber ihr solltet doch wissen, und das ist eben, was dahinter steht, dass doch immer wieder die Gemeinschaft gesucht wird. Und dass man auch immer im Gedanken miteinander verbunden ist. Und es gibt ja heute nun auch andere Möglichkeiten der Kommunikation, wenn das noch möglich ist. Und ganz wichtig, das steht hier besonders auf die Witwen bezogen. Ich beziehe es jetzt einmal auf Geschwister, die doch häufiger vielleicht alleine sind, als man sich das wünscht. Wie nutzt ihr eure Zeit? Versinkt ihr in Selbstmitleid, in Anklagen gegenüber den anderen, warum sie euch nicht besuchen, in Bitterkeit, ihr macht Gott Vorwürfe, ihr murrt gegen Gott? Oder nutzt ihr die Zeit vielleicht dazu, so lange wie möglich auf euren Knien oder auf einem Stuhl sitzend, Fürbitte zu leisten, Gott zu danken. Es gibt genug, es gibt sicherlich ganz viel und genug auch zu danken in eurem Leben. Ihr könnt die Zeit auch so nutzen. Man kann die Zeit immer zweierlei nutzen. Man kann sie in Bitterkeit und Selbstmitleid versunken nutzen oder in der Fürbitte. Das ist ein herrlicher, ein großartiger Dienst, den nicht nur Witwen, sondern überhaupt Menschen tun, die Zeit haben. Wenn sie diese Zeit nicht dazu missbrauchen, anzuklagen oder Gott Vorwürfe zu machen, sondern sie für die Fürbitte zu nutzen. Oder auch, dass sie Gott bitten, die Situation zu verändern. Aber nicht Bitterkeit zu sagen, ich habe böse, ich habe schlechte, ich habe verachtungswürdige Kinder, weil sie mich nicht jeden Tag besuchen oder mich so versorgen, wie ich das gerne hätte. Auch hier wirklich, ich möchte euch davor bewahren, so zu sein. Es ist auch nicht gut. Eine gottesfürchtige Witwe, eine gottesfürchtige, einsamer Mensch setzt ihr Vertrauen und ihre Hoffnung erst einmal auf den Herrn und Heiland. Ich muss jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Also, wenn ihr schaut, hier ist in 1. Könige 17, 8 bis 16, da geht es ja darum, um diese Witwe, die auch einen klaren Auftrag hat, sie soll Elia versorgen und Gott lässt sich nicht lumpen. Er lässt ihr über Elia sagen, komm, dein Mehltopf und der Öl, das wird gar nicht mehr aufhören. Und sie wurde versorgt. Das müsst ihr selber mal lesen. Ich habe da jetzt nicht keine weitere Zeit zu. Und Jeremia 49, Vers 11. Lass nur deine Weisen, ich will sie am Leben erhalten und deine Witwen mögen auf mich vertrauen. Also wirklich, das gilt nicht nur für einsame Menschen, es gilt nicht nur für Witwen, es gilt für uns alle. Dieses, worauf vertrauen wir denn letztendlich wirklich? Wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen, werden wir enttäuscht werden. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Wir werden enttäuscht werden. Ich werde euch enttäuschen irgendwann. Oder habe ich vielleicht schon. Ihr werdet mich irgendwann enttäuschen, weil ihr alle schlecht und ungläubig und böse seid? Nein, weil wir Menschen sind. Aber das ist Gott. Und er sagt, ich enttäusche dich nicht. Ich will euch trösten, wie was? Wie einen seine Mutter tröstet. Auf Gott können wir uns verlassen. Nun, ich komme zum Ende. Paulus sagt auch, eine Witwe sollte auch ein gewisses Alter haben. Er spricht hier von 60. Es gibt Witwen, die haben mit 30, hat Gott es entschieden, dass sie ohne Mann sein sollen und sie sind auch ledig geblieben dann, also unverheiratet. Es gibt andere, die haben wieder geheiratet. Ich denke, da haben wir wirklich auch die Freiräume, aber die Bibel gibt auch hier einen klaren Weg vor, wie das auszusehen hat. Und den gilt es einfach einzuhalten. Das beschreibt Paulus uns ja ganz deutlich. Aber was ich noch so erstaunlich finde, Paulus beschreibt so besonders den Umstand, dass die Unterstützung einer Witwe durch die Gemeinde auch ein Stück weit davon abhängig sein soll, wie sie ihr Leben geführt hat, bevor sie zur Witwe wurde. Ganz, ihr müsst das auch nochmal auch selber lesen. Bevor sie zur Witwe wurde, wie hat sie dort gelebt? Hat sie ihre Kinder und Enkelkinder in der Ehrfurcht vor dem Herrn erzogen? Hat sie in der rechten Gesinnung, in der Gemeinde gedient und Gemeinschaft gepflegt? Hat sie bei Notwendigkeit anderen die Hilfestellung erwiesen, die sie nun erwartet von den anderen? Zusammenfassend, hat ihr gesamtes Leben seit ihrer Bekehrung Christus verherrlicht oder nicht? Auch das hängt ein Stück weit damit zusammen, inwieweit eine Gemeinde sich ganz konkret um einzelne Menschen zu kümmern hat. Denn wir gehen natürlich nicht an irgendwelche schlimmen Sachen vorbei oder wo Not ist. Aber es macht schon einen Unterschied, ob jemand ganz konkret in der Gemeinde gelebt hat oder nicht. Das macht wirklich einen Unterschied. Ihr Lieben, wir sehen, ich hätte hier noch einiges zu sagen, aber ich bin schon wieder über die Zeit hinweg. Wir sehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort genau zu lesen und vor allem sich darüber Gedanken zu machen und nicht immer nur darüber vielleicht nachzudenken, das ist gut für den anderen, das ist gut für den, das ist gut für die. Nein, Gottes Wort will zuerst immer an dir und an deinem Herzen arbeiten und möchte dich dazu anregen, darüber nachzudenken, inwieweit bei dir eine Veränderung notwendig ist oder inwieweit Gott dich bestätigt in einem Dienst oder in einer Sache, in der du bist. Wichtig ist einfach, und damit schließe ich auch, in der Gemeinde des Herrn herrscht ein anderer Geist als in der Welt. Und hier in seiner Gemeinde, wo er der Herr ist, hier sind andere Maßstäbe als draußen in der Welt. Wir werden nicht von Gott nach dem Leitungsprinzip beurteilt, sondern nach dem Gehorsam gegenüber ihm und seinem Wort und unserer Herzenshaltung gegenüber unseren Geschwistern. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ewiger, einziger und wahrhaftiger Gott, wir loben dich und wir preisen dich, Herr, und wir beten dich an. Und wir danken dir von Herzen für dein heiliges, für dein wahrhaftiges und kostbares Wort. Und danken dir, Herr, dass du, lieber Heiland, uns in allem versorgst, geistlich, aber auch materiell und mit Lebensmitteln, alles, was zum irdischen Leben nötig ist. Und wir danken dir, Herr, dass in so vielen Fällen es sogar mehr ist, als wir das eigentlich bedürfen. Und da können wir dich nur bitten, Herr, dass wir in der richtigen Art und Weise mit dem anvertrauten Gut umgehen. Und dass wir vor allem, Herr, den Blick haben, uns den Blick von dir schenken lassen für die Not des anderen. Besonders für die Einsamen, für die älteren Geschwister, für die Witwen, aber für jeden Bruder und Schwester. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in allen, unabhängig vom Alter, dasselbe wirkst. Nämlich, dass wir letztendlich dir dienen, Herr, und dich mit unserem Leben verherrlichen wollen, solange wir noch atmen können. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns Versagern, deine Gemeinde weiter bauen willst, Herr. Und wir bitten dich dazu um Liebe, um Weisheit, Erkenntnis und um Vollmacht. Hab Dank, Herr Jesus, dass ich weiß, dass du dein gutes Werk in jedem Einzelnen persönlich, aber auch mit deiner weltweiten wahrhaftigen Gemeinde sicher zum Ende führen wirst. Denn du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Wir loben dich dafür und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.